Das nächste Argument, warum das kleine Horn von den vier Winden des Himmels kommt, ist das Verb, was verwendet wird in Vers 9. Manches Mal wird es unterschiedlich übersetzt. Ich habe hier in Kapitel 8, Vers 9 in der Luther, aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn. Habt ihr andere Übersetzungen dort? Statt wuchs ein kleines Horn. Vers 9 am Anfang. Kam ein kleines Horn. Was ist das für eine Übersetzung? Elberfelder. Kam hervor. Hat jemand was anderes als hervorkommen oder wachsen? Nix? Okay. Hervorkommen und wachsen ist vielleicht im Deutschen ähnlich. Das Hebräische, was dahinter steht, hat keine Ähnlichkeit. Wachsen für Hörner wird in Vers 3 und 8 beschrieben. Jetzt schaut ihr mal in Vers 3, da kommt ein Horn, das irgendwo hervorgeht. Das wird hier genannt mit, ich habe jetzt die Luther, am Ende, das Höhere war später hervorgewachsen. Ich glaube, die Elberfelder hat heraufgestiegen, stieg herauf, heraufsteigen. Ja. Im Hebräischen ist es ein anderes Wort wie in Vers 9. In Vers 8 haben wir auch dieses Heraufsteigen, ein anderes Wort wie in Vers 9. In Vers 8 steht, der Ziegenbock wurde groß, als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn und es wuchsen an seiner Stelle vier andere. Was habt ihr da für Wörter? Auch wuchs? Was hat der Elberfelder? Auch wuchs? Hervorkommen? Vers 8. Auch wuchs? Dort steht dasselbe Wort wie in Vers 3. Dieses Wort, das Wort bedeutet im Hebräischen so etwas wie hinaufsteigen. Man kann auch ein Opfer auf den Opferaltar legen und dann steigt der Rauch hinauf. Allah, so würde man im Hebräisch sagen. Allah, hinaufsteigen. Hat nichts mit Allah zu tun. Ja? Hinaufsteigen. Das Opfer wird dann deshalb auch Ola genannt, das Hinaufgestiegene, weil man es verbrennt und das, der Feuer und der Rauch hinaufgeht. Ja? Das ist das Wort, was für Hörner gebraucht wird in der Bibel, um zu sagen, dass Hörner hervorwachsen. Das ist aber nicht das Wort, was in Vers 9 steht. Was aber stehen müsste, würde man erwarten, es kommt aus einem der vier Hörner. Wenn es von den vier Hörnern kommt, dann müsste dieser biologische Ausdruck, den man da nimmt, dastehen. Jetzt ist Allah nicht nur biologisch, aber er wird für das verwendet, dass ein Horn wo hervorbricht. Übrigens, wo brechen denn Hörner hervor? Mal so ganz wirklich zoologisch. Das ist mein Smile-Argument hier unten. Wo? Bitte? Am Kopf. Wo am Kopf? An der Stirn, jawohl. Da brechen Hörner hervor. Wachsen Hörner von anderen Hörnern? Beim Hirsch heißen das, was die Hirsche da oben tragen, heißt das Ding Hörner. Geweih. Deswegen mache ich ein Smile hin. Nach heutiger biologischer Definition haben Hirsche, Rehtiere keine Hörner. Die haben ein Geweih. Das sind also Dinge, die auch da hervorwachsen, die sich dann abzweigen, wie ein Baum. Hörner, laut biologischer Definition, wachsen von der Schädeldecke aus. Und sind auch nicht wie Geweih, das sind einfach, das ist Knochen, der da weitergeht. Das Geweih ist irgendwas anderes, das ist nicht der Schädelknochen. Aber bei den Gämsen, Wittern und solchen Sachen ist das ein Horn, das da wächst. Das kann ganz schön lang werden. Das Interessante ist, dass das persische Witterhorn mit dem amerikanischen Rocky Mountain Schaf zu den Widdern zählt, die längsten Hörner haben in der Welt. Der Widder steht für Medo-Persien. Ja, großes Horn. Ja, das ist aber nur mit Smile wirklich. Aber das ist ernst. Wenn hier hervorkommen steht, dann ist der Ausdruck, man könnte auch übersetzen, hinausziehen. Das macht kein Horn, das von einem anderen Horn wächst. Das ist ein militärischer Ausdruck, wenn ich in einem Zelt bin, ja, in meinem Lager, und ich ziehe hinaus, um zu kämpfen, dann mache ich das, was in Vers 9 steht. Das ist nicht Allah, Hebräisch, das ist Yatsa. Da hört man schon das Ziehen. Yatsa. Es zieht hinaus, so merke ich mir das. Ja, also das ist ein anderer Ausdruck, der kommt aus dem Kampf, wohingegen Allah mehr von dem Hinaussteigen geht. Wenn in Vers 9 also steht, das kleine Horn wuchs hervor, dann ist das eine falsche Übersetzung in der Luther. Steht nicht wachsen. Es ist das eher, was der Elberfelder sagt, hervorkommen, hervorziehen. Und das ist für mich auch ein Argument, warum das kleine Horn nicht von den Hörnern kommt, sondern es kommt aus einer Himmelsrichtung und zieht aus, erfolgreich und siegreich gegen die anderen Richtungen. Genauso eben wie das David vorher gemacht hat, der ist auch gegen drei Himmelsrichtungen gezogen. Genauso wie der Ziegenbock es gemacht hat, der ist gegen den Widder gezogen, so auch das kleine Horn. Okay, das soll mal genügen zu diesem Begriff hier. Ich habe vorher kurz was zu den Himmelsrichtung gesagt, vielleicht zum letzten noch die Zierde. Was ist die Zierde? In der Lutherbibel wird hier gleich übersetzt gegen das herrliche Land, ja? Ja, was ist das herrliche Land? Israel, Palästina. Hier steckt wieder Antiochus Epiphanes dahinter. Der ist gegen Israel gezogen. Deswegen wird das gleich mal so übersetzt. Von Land steht da nichts, da steht einfach nur Schönheit oder Zierde. Gut, es gibt ein Land der Zierde, in der Bibel gibt es diesen Ausdruck auch, Land der Zierde. In Daniel 11 kommt auch die Zierde nochmal vor. Wenn ihr dort schaut, im Vers 45, Daniel 11, 45, Und 41 wird es erwähnt. Lesen wir mal Vers 41 nach der Elberfelder, bitte. Du hast hier eine vorne. Daniel 11, Vers 41. Ich kann näher hingehen, dann hört man es.
Und er wird in das Land der Zierde eindringen, wobei viele stürzen wird.
Gut, er dringt in das Land der Zierde ein. Und dann Vers 45 noch. Auch Elberfelder, bitte.
Und er wird seine Königszelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde.
Danke. Dem Berg der heiligen Zierde. In Vers 41 ist es also das Land der Zierde. In Vers 45 der Berg der heiligen Zierde. In Vers 45 hat man schon den Eindruck, dass es nicht das Land meint, oder? Der Berg des heiligen Landes. Was ist die Zierde? Warum wird Israel das Land der Zierde genannt? Ja, ich kann es gleich wiederholen. Dort ist der Tempel. Israel ist Land der Zierde, weil der Tempel dort ist. Dort, wo der Tempel sich befindet, ist die Schönheit. Ja? Lest die Psalmen durch und ihr werdet begeistert sein, wie schön David und andere Psalmschreiber zum Ausdruck bringen, dass der Tempel Schönheit ist. Wunderbar, herrlich. Immer da will ich bleiben. Tempel des Herrn. Eins hätte ich gern, dass ich sehen könnte die Herrlichkeit des Heiligtums. Immer wieder die Schönheit des Tempels. Das ist die Zierde. Das Land ist nicht so schön. Wart ihr schon mal in Palästina? In Israel? Ich war noch nie dort. Ich kann auch nur vom Hörensagen weitergeben. Wenn dort nicht bewässert werden würde, dann würde man wahrscheinlich Österreich und Deutschland und Schweiz vorziehen. Nicht nur wegen den Bergen. Ja? Natürlich will Gott sein Volk hineinbringen. Aber das Land ist deshalb Zierde nicht, weil sein Volk dort ist, sondern weil der Tempel da ist, weil er selber dort ist. Land der Zierde. so möchte ich, und das ist jetzt Spekulation. Es ist immer wichtig zu unterscheiden zwischen dem, was gesichert ist und was Spekulation ist. Und ich sage, das ist Spekulation. Meine Spekulation ist, dass gegen die Zierde, dass der Ausdruck deshalb schon dasteht, damit man noch einmal aufhört und aufhorcht und ans Heiligtum denkt. Zierde, Tempel, Heiligtum. Ich meine, es geht gleich voll los dann ab dem Vers 11 über das Heiligtum. Vielleicht soll hier schon zum Ausdruck gebracht werden, dieses kleine Horn hat mehr als nur Himmelsrichtungen, geografisches im Blickwinkel. Es will gegen etwas gehen, was mit dem Heiligtum zu tun hat. Und da sind wir direkt bei unserer prophetisch-adventistischen Identität. Heiligtum, das ist unsere Botschaft. Die Heiligtumslehre, wie man es manchmal nennt, ist, meine ich, das einzige Verständnis der Schrift, das wir mit niemandem sonst von den Christen teilen. Alles andere findet man bis zu einem gewissen Grad, irgendwo anders auch. Aber das Verständnis vom himmlischen Heiligtum, das ist ureigen. Gut, seid ihr einverstanden, wenn wir ein bisschen weiterschauen? Vers 10. Eigentlich wollte ich mit euch heute schon Vers 11 fertig haben, aber das machen wir halt dann morgen. Ne? Ist das Schöne an der Kurzbibelschule, dass man Zeit hat. Habt ihr noch eine Frage zu Vers 9? Auslegung haben wir noch nicht gemacht. Das Letzte, das machen wir, wenn wir bis Vers 12 durch sind. Dann halten wir inne und fragen uns, und wer ist das kleine Horn? Okay? Ich meine, dann haben wir genug Elemente, dass wir dann entscheiden können, wer das kleine Horn ist. Gut, Vers 10. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels. Mit es ist das kleine Horn gemeint. Eigentlich sollte man nicht mehr klein sagen. Ne? Jetzt wird es ja schon himmelhoch. Das ist kein kleines Horn mehr. Das ist ein Riesenhorn. Es wuchs bis an das Heer des Himmels. Es warf herab zur Erde von dem Heer und von den Sternen. Das ist Hinzufügung. Und das ist von den Sternen. Deshalb, weil ich denke, dass von dem Heer und von den Sternen dasselbe meint. Aber dazu gleich noch mehr. Und es zertrat sie. Das Wort für zertreten, was da steht, finde ich an anderen Stellen in der Bibel genau in derselben Bedeutung. Ich zertrete etwas. Was zertritt man so am Tag, heutzutage? Habt ihr schon mal was zertreten? Insekten. Wie? Nacktschnecken. Hat jemand Nacktschnecken gesagt? Du zertrittst Pilze? Achso, da gibt es Leute, die Pilze zertreten. Okay. Je nachdem, welche es sind, giftige Pilze. Gras, Blumen, wenn ihr da über das Gras lauft, zertritt ihr das Gras. Ja. Wenn man Fußball spielt, zertritt man das Gras. Was passiert bei Zertreten? Ja, ich zerstöre. Das ist das Wort, was da steht. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, wenn der Weinberg des Herrn, den der Herr gepflanzt hat, das soll Israel bedeuten, ne? Der Weinberg des Herrn mit einem Zaun umgeben wird, dann soll der Zaun die Tiere davon abhalten, dass sie den Weinberg zertreten. Dass sie drüber laufen, essen, fressen, grasen. Und zum Schluss sagt der Herr, er wird den Zaun abreißen, damit die Tiere ihn zertreten können. Dann soll das bedeuten Zerstörung. Wenn hier also steht, dass das kleine Horn Sterne oder vom Heer zertritt, dann ist das Zerstörung. Zerstörung. Aber die Frage, die hier auftaucht, muss eine andere sein. Nämlich, warum wird es zerstört? Das ist eine gute Frage, die kommen wir zum Schluss. Jetzt brauche ich die Hilfe von der letzten Reihe wieder. Was ist die Frage bei diesem Text? Was würdest du fragen? Ja, Schwester Scharnitzki? Gut, okay, also machen wir das schnell. Was ist das Heer des Himmels? Hier kann man sehr schön wieder unsere drei Ebenen der symbolischen Bedeutung darstellen. Was ist die erste Ebene? Lexikalisch. Also ich muss mal schauen, was steht da, und dann übersetze ich das buchstäblich. Und das ist leicht, das heißt Heer des Himmels. Und Heer ist ein militärischer Ausdruck auch. Okay. Die nächste Ebene ist die symbolische. Was meint Heer des Himmels? Und da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Es könnte die Himmelskörper meinen. Planeten, vielleicht auch Sterne. Das ist möglich. Das kann das Heer des Himmels sein. Ich kann da in 1. Mose 2 am Ende, da wird Himmel und Erde gemacht und all sein Heer. Und da ist das für das gemeint, ja? Es könnte genauso gut auch eine himmlische Armee meinen. Ich weiß es nicht, was von beiden. Was ist die Auslegung des Begriffs? Und da helfen uns die Sterne weiter. Und da komme ich jetzt zu den Sternen. Also bevor wir fragen, was ist das Heer des Himmels, fragen wir uns noch, wer oder was sind die Sterne? Gut, jetzt mache ich das gleich wieder weg. Ihr sollt da nicht vorausschauen. Wie finde ich raus jetzt, was Sterne sind? Jetzt unser Zugang. Was mache ich da? Paralleltexte, jawohl. Was haben wir noch gesagt? Zwei Sachen haben wir gesagt, oder? Paralleltexte und? Wir haben gestern doch zwei Sachen erwähnt. Der Kontext, der Zusammenhang. Finde ich was hier drin, was mir zeigt, was es sein kann. Gestern haben wir gesagt, die Erklärung. Gibt es eine Erklärung für die Sterne oder das Heer des Himmels in der Interpretation? Ich kann ja mal hinschauen und lese da mal so, ich muss das irgendwo finden, ab Vers 23. Und wenn ich da durchschaue, da steht nirgendwo Sterne oder Heer des Himmels, steht nicht da. Also der Engel gibt mir keine Interpretation, ne? Direkt, dass er sagt, so wie in Vers 20, der Widder, den du gesehen hast, bedeutet. Steht nicht da, die Sterne oder das Heer des Himmels, das du gesehen hast, bedeutet. Steht nicht da. Also brauche ich jetzt Parallelstellen. Gut, jetzt muss ich Stellen anschauen, wo Sterne symbolisch verwendet werden, ne? Bitte, was fällt mir ein? Daniel 12, Vers 3, ja, fällt mir als erstes ein. In Daniel ein Text, wo Sterne mit etwas verglichen werden. Wenn wir uns den anschauen, dann stellen wir Folgendes fest. Ich habe hier ein kleines Programm. In der Mitte seht ihr den Text, hier habt ihr Elberfelder und da ist die Luther-Übersetzung. Ein bisschen klein, ne? Aber ihr könnt in euren Bibeln nachschauen. Da heißt es, die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Da habt ihr die Sterne. Das einzige andere Mal im Buch Daniel, wo die Sterne erwähnt werden. Daniel 8, Vers 10, Daniel 12, Vers 3. Was sind dort die Sterne? Seid ihr sicher? Habt ihr genau gelesen? Ja? Die die Menschen zur Gerechtigkeit weisen. Seid ihr sicher? Lesen wir nochmal. Die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Frage ich mal so, was ist der Glanz der Himmelsfeste? Ist ich frage euch, was ist der Glanz der Himmelsfeste? Sonne. Ja, wieso sagt er nicht die Verständigen? Die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Aha, wie? Da steht ein kleines Wörtchen, das mir zeigt, hier geht es nicht um Symbolik. Da steht wie. Da steht nicht, dass die Verständigen der Glanz der Himmelsfeste seien. Es steht auch nicht, dass die, die die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die Sterne sind. Es steht, sie werden leuchten, wie etwas buchstäblich Reales leuchtet. Leuchten die Sterne? Leuchtet der Glanz der Himmelsfeste? Genauso werden leuchten wer? Die Verständigen und die, die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben. Also wenn man genau sein will, wollen wir genau sein. Hier ist nicht eine symbolische Bedeutung der Sterne gemeint, sondern das Leuchten der Sterne wird symbolisch übertragen auf das Leuchten dieser Verständigen, das Leuchten dieser Lehrer oder zur Gerechtigkeit Weisenden. Ja? Trotzdem, da es nur die einzige Stelle in Daniel ist, gibt es da so eine Verbindung offensichtlich zwischen Sterne und Gläubigen oder Lehrern unter Weisenden. Es gibt eine Verbindung. Ich kann nicht jedoch sagen, die Sterne sind das. Aufgrund dieses Textes. Ja? Da hätten wir nichts davon?
Die hätten nichts davon,
wenn sie
die Sterne.
Also. Ja. Okay. Ich mache den Exkurs nicht. Ich wäre jetzt in die Offenbarung gegangen, aber das lasse ich jetzt. Ja. Das steht ja da. Genau, immer und ewig. Genau das steht da. Immer während der Glanz.
Die
ja. Die Offenbarung war noch nicht geschrieben, sagst du, zur Zeit Daniels. Das könnte vielleicht ein Problem sein, aber wir glauben an die biblische Einheit. Ja, oder? Ja. Gut. Also da hätte ich ja Interpretation, die Sterne in der Hand. Da sind das dieselben Sterne wie in Daniel 8, Vers 10. Gut, vielleicht haben wir noch andere Stellen. Wo gibt's noch Sterne? Als Symbol. Jetzt gebe ich mal in die Elberfelder Sterne ein. Und da kommen eine ganze Menge. So könnte ich das machen. Ich nehme Konkordanz, das ist jetzt Konkordanzarbeit, und schaue das einfach durch. Links habt ihr jetzt schon alle Stellen, wo in der Elberfelder irgendwas von Sterne steht, bis Hiob 3. Man kann ja schnell mal so in den Text hineinschnuppern. Licht zur Beherrschung, das sind die buchstäblichen Sterne, buchstäblich. Zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Kennt ihr die Stelle? Was macht da? Was passiert da? Gott sagt zu Abraham, komm heraus aus dem Zelt, schau gegen den Himmel. Ist herrlich in der Nacht, einmal wirklich in den Himmel zu schauen. Bogenhofen geht es gut, wenn die Lichter ausgehen. Müsst das mal dann machen, das ist herrlich. Und hoffentlich alle anderen Lichter aus sind. Fantastisch. Und dann sagt der liebe Gott, so jetzt, Abraham, fang mal an zählen, da drüben. Eins, zwei, drei. Aber schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Kann man nicht zählen, lieber Gott. Und dann sagt Gott, wie die Sterne am Himmel, so werden deine Nachkommen sein. Was? Ich habe noch gar keinen Sohn. Aber wirklich, Gott? Das ist fantastisch, oder? Wie die Sterne am Himmel. Wer ist dort gemeint mit dem Vergleich der Sterne? Die Nachkommen Abrahams, das Volk Gottes. Aber wieder als Vergleich, ja? Aber es ist schon interessant, in Daniel 12 als Vergleich, hier als Vergleich. Wolltest du das sagen? Ja. Ein Drittel der Sterne wegfegt. Und da denken wir, dass die Sterne was sind?
Engel. Ja, das wäre jetzt bei Offenbarung 12 interessant, da ein bisschen nachzuschauen, was gemeint sein kann. Gut, jetzt da hinten.
Ein Stern, der vom Himmel stürzt.
Der helle Morgenstern, der ist da ein bisschen weiter unten, glaube ich. Der müsste Jesaja sein. Schau mal, hoppala. Moment, 14, 13, da ist er, ne? Hoch über den Sternen Gottes aufrichten. Na, da kommt aber der helle Morgenstern. Der Hesekiel 28 steht auch nicht. Dann denkst du schon an Offenbarung. Ha? Ganz am unten. Geht nicht weiter. Das ist das Letzte. Oh, Stern vor. Ich hätte am Anfang noch ein Dings machen sollen. Aber das Erste, was euch hier auffällt, wo Stern symbolisch wirklich verwendet wird, ist hier, 1. Mose 37, Vers 9. Die Stellen davor machen wie die Sterne des Himmels, wie der Sand. Das bezieht sich alles auf die Nachkommen Abrahams. Hier, 1. Mose 15, 22, 26. Aber hier ist eine Vision, in der Sterne vorkommen und in der die Sterne eine Bedeutung haben. 1. Mose 37, die Brüder, denkst du, ja? Brüder vom Josef. Ja.
Offenbarung 22, Vers 16 als der helle Morgenstern bezeichnet. Mhm.
Jesus ist der helle Morgenstern. Danke, Offenbarung 22, 16. Das war die Stelle, die wir gesucht haben. Ja. Und der andere ist nicht der Morgenstern, der von Jesaja 14. Ja, das Wort ist ein bisschen anders dort, ja. Gehen wir nochmal zu 1. Mose 37. Die Stelle ist aus zwei Gründen interessant. Nummer eins, es ist eine Stelle, in der es sich um eine Vision handelt. Josef hat eine Vision, einen Nachttraum, und er sieht Sterne darin. Und die Sterne haben in der Vision die Bedeutung Brüder des Josef, Volk, späteres Volk Gottes. Ja. Der zweite Grund, warum die Stelle interessant ist, ist der, dass das Buch Daniel und etwas gemeinsam hat mit der Josefsgeschichte. Und das ist eine ganz lohnenswerte Aufgabe, mal einfach sich die zwei vorzunehmen, zu vergleichen. Was ist da so ähnlich? So auf Anhieb fallen vielleicht ein paar Dinge ein. Wir haben da mal den Josef, der geht ins Exil. Wir haben Daniel, er geht ins Exil. Ne? Josef als Gefangener, Daniel als Gefangener. Josef dient und wird zum Zweithöchsten des Landes. Daniel dient und wird zum Zweithöchsten des Landes. Daniel bekommt eine Gabe geschenkt, eine Bonusgabe, haben wir gestern gesagt. Welche? Träume und Gesichter zu deuten. Was ist mit Josef? Von ihm wird gesagt, da gibt es einer, der hat diese Gabe. Träume und Gesichter zu deuten. Und dann noch etwas Interessantes. Es wird ja einiges von Josef erzählt und einiges von Daniel erzählt. Von Daniel wird nicht erzählt, dass er eine Sünde getan hätte. Und wenn man genau liest, meine ich, stellt man auch fest, dass von Josef auch nicht erzählt wird, dass er eine Sünde getan hätte. Damit haben wir natürlich nicht gesagt, dass sie sündlos sind. Ja? Es geht darum, was berichtet wird von den beiden. Das heißt, beide führen ein vorbildliches Leben in einer extrem schwierigen Situation. Menschen, die dadurch zum Vorbild werden für die späteren Generationen des Volkes Gottes. Für uns, für andere. Ich glaube, Daniel und Josef haben viele inspiriert. Vor allem die Menschen, die alles verloren haben und trotzdem Gott treu geblieben sind und ihm gedient haben. So auch die beiden. Ja. Wenn es so viele Parallelen gibt, dann drängt sich diese eine eventuelle Parallele auch auf. Sollten wir zu 1. Mose 37 schauen, um herauszufinden, wer die Sterne sind?
Es gibt noch eine andere Vision in der Bibel, wo Sterne vorkommen. Im Alten Testament. Im Neuen Testament hast du schon Offenbarung 1 genannt, das ist richtig. Im Alten Testament gibt es noch eine Stelle und die ist in 4. Mose 24, Vers 17. Jetzt schauen wir mal. Ah, da steht nur Stern und nicht Sterne. Also so müsste er auftauchen. Hier. Da heißt es, da tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich von Israel. Der Bileam hat eine Vision und sieht dort einen Stern aufsteigen. Und ein Zepter. Und der wird alle Feinde Israels niedermachen. Wer ist dieser Stern? Wer ist dieses Zepter aus Israel? Ihr seid schon schnell, natürlich auch der Messias. Aber zuerst einmal ist es noch jemand. Das ist der König David, der da kommt und der gegen die Moabiter gewinnt, gegen die er diese Prophezeiung gerichtet ist. Und natürlich ist als typologische Erfüllung des Weiteren auch Jesus Christus als Messias gemeint, der Stern, der aufgeht. Ja, das wird auch eben der Morgenstern genannt. Also hier haben wir auch einen Stern in einer Vision, der einen Gottesgläubigen und zum Schluss schließlich den Gottesgläubigen schlechthin darstellt, den Messias. Also Schlussfolgerung an dieser Stelle, wenn Sterne erwähnt werden in einer Vision, dann sind es an diesen beiden Stellen die Gläubigen. Es gibt auch Himmelswesen, die als Sterne bezeichnet werden. Ihr habt hier Jesaja 14, 13, Hiob 38, aber an diesen Stellen gibt es keine, das ist nicht in einer Vision. Das ist einfach eine Erklärung. Ja. Dazu kommt noch das mit den Nachkommen Abrahams, die ganzen Stellen hier, die verglichen werden mit den Sternen und noch Daniel 12, 3, wo ein Zusammenhang, nicht ein symbolischer Zusammenhang, aber ein Zusammenhang zwischen Sternen und Gläubige hergestellt wird. Schlussfolgerung? Die Sterne sind Gläubige als Symbol. Was ist die Anwendung, die Interpretation, welche Gläubigen jetzt? Zu welcher Zeit der Geschichte? Das gibt mir dieser Text in Daniel 8 noch nicht vor. Das könnten die Gläubigen vor Jesus Christus seinem Kommen gewesen sein, dann sind es die Juden. Wenn es die danach sind, dann sind es die Christen. Das muss ich herausfinden mit der Frage, was ist in Daniel 8 denn dann gemeint? Gut, habt ihr noch eine Frage zu Vers 10? Übrigens Vers 10, das als letztes noch und dann kommen wir dann zum Schluss hier mit. Wenn es heißt, es wuchs also bis an das Heer des Himmels, dann ist das ein Begriff, der buchstäblich die Sterne meint. Das Heer des Himmels als Begriff für die Sterne. Und die Sterne symbolisch als Begriff für die Gläubigen. Wenn ich das jetzt so weiß, dann schaue ich noch einmal zu Daniel 8 zur Erklärung des Engels. Und damit wird es Gewissheit. Wenn ich in Daniel 8 den Vers 24 ansehe, dann steht dort, dass dieser König, der durch das Horn dargestellt worden ist in der Vision, sich mächtig macht. Er wird ungeheures Unheil anrichten, es wird ihm gelingen, was er tut. Er wird die Starken vernichten und gegen das heilige Volk richtet sich sein Sinnen. Die Starken und das heilige Volk sind Begriffe für die Gläubigen. In der Vision habe ich auch zwei Begriffe, Heer des Himmels und Sterne. Ich denke also, es ist gerechtfertigt zu sagen, dass der Engel an dieser Stelle das erklärt, auch wenn er nicht sagt, die Sterne bedeuten, das Heer des Himmels bedeutet, sondern er gibt einfach gleich die Erklärung. Der König geht gegen die Starken und gegen die Mächtigen, gegen das Volk Gottes. Schwester Liebe?
Kann man dann sagen, Heer des Himmels, das Volk Gottes allgemein und die Sterne, das sind die, eine besondere Aufgabe haben, die ein besonderes vorbildliches Leben führen, die besonders lehren
Das ist eine Möglichkeit, ja. Das könnte man so sehen. Man könnte es auch so sehen, dass wir an anderen Stellen im Hebräischen dasselbe durch zwei Ausdrücke erklärt wird. Oder einfach zwei Begriffe für dasselbe stehen. Das wäre die Erklärung, die ich momentan bevorzuge, aber ich habe auch gegen die andere nichts. Ja. Dass es zweimal einfach genannt wird, wer ist das Herr des Himmels? Es sind die Sterne, um klarzumachen, es geht hier wirklich um die Gläubigen, nicht um die Engel. Ja. Noch eine Frage und dann schließen wir ab.
Was bedeutet bis an das Heer des Himmels wachsen? Also das bis, wachsen bis an das Heer.
Das ist eine Präposition, die man sich so vorstellen kann, wenn da der Tisch das Heer des Himmels ist und ich hier bin das Horn, ja, dann wachse ich jetzt. Und bis meint, dass ich genau bis hierhin komme und Zugriff habe zu dem, was da ist. Also es, in der Symbolik selbst meint es, dass das Horn hinaufwächst und genauso hoch wird wie das Heer des Himmels. In der Auslegung würde es für mich heißen, dass diese Macht, was immer diese Macht bedeutet, Zugriff hat zu dem Volk Gottes. Und wenn es sie zertritt, dann mag das zwei unterschiedliche Sachen bedeuten. Entweder sie werden buchstäblich vernichtet, getötet, oder sie werden geistlich getötet. Sie werden vielleicht vom Glauben abgebracht. Ich lasse mal beides offen. Ja. Bis jetzt kann man da noch nicht so viel drüber aussagen. Müssen wir noch ein bisschen weiterlesen.
Aber ein Text, also eine Zeile macht noch gehört und wo drei Punkte herab zur Erde von dem Himmel.
Ja.
Wenn das die Gläubigen sind.
Ja. Wieder, das ist der Film, der abläuft, die Vision. Das sind also die Sterne am Himmel und das Horn geht hoch und die Sterne werden zur Erde runtergeworfen. Das ist das, was er sieht. Er beschreibt hier, was er sieht. Was das bedeutet, heißt, die Gläubigen werden vernichtet. Ja? Also das zur Erde hinabwerfen gehört in das Bild der Beschreibung hinein, der Vernichtung. Da gehören die Sterne nicht hin auf die Erde. Ja. Gut, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wir werden morgen miteinander den Vers 11 und den Vers 12 uns genauer ansehen. Wir werden über das Tamid sprechen, den Fürst des Heeres und den besonderen Angriff auf das himmlische Heiligtum, den das kleine Horn unternimmt. Und damit sind wir dann am Höhepunkt dessen, was das kleine Horn macht. Am Donnerstag kommt der Höhepunkt dessen, was Gott darauf zu sagen hat. Und am Freitag sprechen wir über das, was das für unsere Mission, für unser Verständnis bedeutet und über diese Angriffe, die es derzeit auch gibt, auf das, was Daniel 8 aussagt. Unser guter Gott im Himmel, hab du herzlichen Dank, wenn wir dein Wort studieren, dass du uns oftmals genug an die Hand gibst, um auch schwierigere Texte verstehen zu können. Ich habe herzlich Dank dafür, dass das Studium deines Wortes sich immer lohnt und dass wir dadurch auch begeistert werden können für Zusammenhänge, die wir darin entdecken. Danke für diese Reise durch die Vision im Kapitel 8 des Danielbuches. Segne uns auch weiterhin. Sei mit den Teilnehmern heute am Mittag und am Nachmittag. Schenk ihnen gute Gemeinschaft, erholsame Zeit hier. Heute Abend wieder einen interessanten Vortrag und segne ihr hier sein, dass sie nicht von diesem Ort gehen, ohne dich erneut gesehen zu haben und dich zu lieben. Amen.